Gelobt sei der Name des Herrn. Meine Stimme ist nicht mehr die beste. Und ich fragte Bruder Russ, ob er was sagen möchte. Und er winkte ab. Mir ist heute nicht so gut zumute, um des Willen, dass die beiden Bemerkungen, die wir gestern gemacht haben, ein wenig Not hervorgerufen haben in allen, die uns besuchen und hier zu Gast sind. Es hat den Eindruck erweckt, als haben wir alle anderen getadelt und die Kinder unserer Geschwister sind da frei ausgegangen. Man kann sich die größte Mühe geben, um etwas zu sagen, und da nützt auch alle Geschicklichkeit nichts und alle Aufrichtigkeit nichts. Es wird immer Menschen geben, die es nicht recht verstehen. Ich bitte ganz aufrichtig um Entschuldigung, überhaupt eine Bemerkung gemacht zu haben. Der Anlass wurde ja gegeben und ich habe ihn wahrgenommen und es tut mir leid. Mir standen heute schon die Tränen in den Augen. Das Letzte, das wir hier tun möchten, ist einem wehtun. Und wir möchten, dass sich alle wohlfühlen, aus allen Völkern, Sprachen und Nationen, jeder Hautfarbe und wer immer wir sein mögen. Wenn es Rassentrennung oder Diskriminierung gibt, dann in den Vereinigten Staaten, aber gewiss nicht hier. Und wir bitten all unsere Brüder und Schwestern, diesem Geist keinen Raum zu geben. Bitte, tut euch selber den Gefallen. Gebt diesem Geist keinen Raum. Wir, die wir in Europa leben, können die farbige Rasse nicht ganz verstehen. Aber sie wurden 300 Jahre versklavt, unterdrückt, benachteiligt. Und es sind doch knapp 14 Tage her, da saß ich mit einem General der US an einem Tisch und er war farbiger. Und er sagte mir, wenn Sie nicht Europäer wären, wenn Sie Amerikaner gewesen wären, hätte ich mit Ihnen gar nicht gesprochen. Und er sagte, das Blut wird die Straßen hinunterfließen. Ich habe 100 Gewehre in meinem Keller und Munition, die 6 Monate andauern wird. Und es gibt ein Blutbad, wie es ein solches noch nicht gegeben hat. Ich sagte zu ihm, werter Herr, ich bin ein Mann, der das Evangelium verkündigt und die Liebe Gottes predigt. Wollen Sie nicht darüber nachdenken? Und er sagt, in uns, ich möchte gar nicht weiter erzählen, lasst keinen solchen Gedanken in euch aufkommen, ganz gleich welcher Hautfarbe. Es gibt Menschen auf Erden, die einander nicht mögen, auch unter den Völkern. Ich habe es zweimal erlebt, einmal in Gisborne, Neuseeland, auf einer Riesenkonferenz. Nach der Predigt kam ein Mann zu mir und umarmte mich und weinte und sagte, Bruder Frank, Vergib mir, ich hab die Deutschen gehasst. Ich hab die Deutschen gehasst. Und du bist der erste Deutsche, den ich jetzt lieben darf. Ja, ich fragte ihn, warum hast du die Deutschen gehasst? Warst du je in Deutschland? Nein. Und dann sagt, ich habe aber all die Filme gesehen, die Engländer gedreht haben, und die wurden hier Jahr aus und Jahr ein gezeigt. Und ich sah in jedem Deutschen einen Verbrecher. Was kann ich dafür, als Deutscher geboren zu sein? Meint ihr, ich schäme mich nicht, dass 6 Millionen Juden getötet worden sind? Meint ihr, ich weiß nicht, wie ich empfinde, wenn ich auch darüber in verschiedenen Ländern gefragt und angesprochen werde? Was kann ich dafür? Auch darüber kommen mir die Tränen. Und ich kann es aus der Schrift beweisen, dass die 6 Millionen Juden nicht auf das deutsche Konto kommen, sondern auf das Konto des Vatikans. Ich habe die Geschichte und die Kirchengeschichte gut genug gelesen. Ich weiß, was ich sage. Ich weiß, wer die Kriege eingefädelt hat und aus welch einem Zweck. Als ich in den Vereinigten Staaten predigte, da war es ein alter Freund, Bruder Brenhams, Ben Bryant, dessen Namen ihr in manchen Predigten hört. Plötzlich kommt er auf mich zu und sagt, ich muss es dir bekennen. Ich habe die Deutschen gehasst und gehasst. Ja, ich sagte, warum denn? Ja, sagte, das wirst du verstehen. Als wir in der Normandie landeten, bin ich von den Deutschen abgeschossen worden. Ich bin verwundet worden. Ich geriet in Gefangenschaft und so weiter und so weiter. Und er weinte bitterlich. Er sagte, vergib mir. Ja, ich sag, was soll ich dir vergeben? Ja, vergib mir. Und er sagte dann, damit du mir auch glaubst, dass ich dich von Herzen liebe, schenke ich dir meinen Cadillac. Und tatsächlich, der ging raus mit mir, nahm die Schlüssel heraus und die Papiere, und ich setzte mich in den schönen schwarzen Cadillac mit roter Lederpolsterung. Ich habe noch nie in solch einem Auto gesessen vorher. Und dann stieg ich wieder aus und sagte, ich kann ja das Benzin gar nicht bezahlen, das dieser Wagen verbrauchen würde. Behalte ihn. Gott segne dich dafür. Ich erwähne das nur um unsere geliebten Geschwister willen, die wir durch die Bemerkung verletzt haben. Bitte vergebt mir und möge Gott euch segnen und mit euch sein. Die Russen sind doch nicht unsere Feinde, es sind doch unsere Freunde. Wenn die Politiker solch eine böse Politik machen, und Bruder Brenhim sage doch, alle Völker der Erde werden vom Satan beherrscht, das ist doch der Fürst dieser Welt, der alles durcheinander bringt. Ich habe es in Moskau erlebt, eigentlich einmalig auf der ganzen Erde. Der Saal war ja mit bestimmt über 800-900 Menschen gefüllt. Und wisst ihr, wer zum Schluss in Scharen hereinkam? Das war Militär. Jede Menge Soldaten kamen herein, drängten sich vor, jeden Grades. Die Militärakademie war direkt gegenüber oder in der Nähe. Und sie kamen, und was soll ich euch sagen, nach etwa 15, 20 Minuten der Predigt begann das große Weinen in der ganzen Versammlung. Ich habe nie einen solchen Gottesdienst erlebt, wo Hunderte ergriffen wurden von der Gnade Gottes und geweint haben, von Herzen geweint haben. Wir haben als Gläubige nur einen einzigen Feind, und das ist Satan. Wir sind Brüder und Schwestern. Ich möchte euch das aus der Heiligen Schrift vorlesen und bitte nochmals alle, die verletzt waren, dass sie diese Worte als Salbe aus Gilead in sich aufnehmen und dass die Wunden geheilt werden. Gott möge es schenken. Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 15. Da rief zum zweiten Mal eine Stimme ihm zu: Was Gott gereinigt hat, das erkläre du nicht für unrein. Und dann aus dem gleichen Kapitel lesen wir Vers 28. Ihr wisst, wie streng es einem Juden verboten ist, Verkehr mit jemand zu haben, der zu einem anderen Volke gehört, oder gar bei ihm einzukehren. Doch mir hat Gott gezeigt, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf. Am Kreuz auf Golgatha geschah das Heil für alle Völker, Sprachen und Nationen. In Offenbarung 7 steht geschrieben: Und ich sah eine Schar vor dem Thron, weiß gekleidet aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Und ich zeige euch aus der Heiligen Schrift, dass wir alle, grundsätzlich alle, auf Adam als Stammvater zurückgeführt werden oder von ihm entstammen. Apostelgeschichte 17, Vers 26. Er hat es auch so gemacht, dass das ganze Menschengeschlecht von einem einzigen Stammvater her auf der ganzen Oberfläche der Erde wohnt. Amen.
Amen.
Auch das alles ist Gottes Wort. Lasst uns nun die Zeit nutzen. Ich möchte zwei Verse aus dem Alten Testament lesen, aus 2. Chronik, dem 14. Kapitel. 2. Chronik, 14. Kapitel, Vers 10 und aus Kapitel 15, Vers 7. Da rief Asa den Herrn, seinen Gott, an und betete: Herr, um zu helfen, ist bei dir kein Unterschied zwischen einem Starken und einem Schwachen. So hilf uns, Herr, unser Gott, denn auf dich setzen wir unser Vertrauen. Und in deinem Namen sind wir gegen diese Übermacht ausgezogen. Du bist der Herr, unser Gott. Kein Mensch soll dir gegenüber sich behaupten dürfen. Ein ganz wunderbares Wort. Bruder Pesal hat aus Römer 10 vom Glauben gelesen und wir setzen unser Vertrauen auf Gott. Wir glauben nicht an uns und auch das dürfen wir offen aussprechen. Wir glauben auch an keinen Propheten. Wir glauben nur das, was Gott durch die Propheten geredet hat. Aber Gegenstand unseres Glaubens ist Gott und sonst niemand. Gegenstand der Anbetung und Verehrung ist nur Gott und sonst niemand. Denn so spricht der Herr, ich gebe meine Ehre keinem anderen und den Ruhm nicht den Götzen. Er allein ist es, dem die Anbetung, der Ruhm und der Dank gebührt und das von ganzem Herzen. Wir haben es bereits hervorgehoben, dass wir nicht den Geist der Abgötterei, sondern den Geist Gottes haben. Und wer den Geist Gottes hat und wer dann noch die Wahrheit hat, nämlich das Wort Gottes, der kann Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Amen. Und der Herr spricht im ersten Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Es gibt nur einen Gott. Das ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der Gott Israels. So wird er über 6000 Mal in der Bibel bezeichnet. Und der Gott Israels ist der Gott allen Fleisches. Der hat Verheißungen gegeben und löst sie ein. Vielleicht auch das zur Orientierung, als der Herr seine Jünger gemäß Matthäus 10 aussandte, sprach er zu ihnen, den Weg der Heiden schlagt nicht ein, ich sende euch nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels, denn die Zeit der Nationen war noch nicht gekommen. Aber wir haben es gesehen in Apostelgeschichte 13, da war die Zeit gekommen und Paulus hat es ja zum Ausdruck in einer ganz wunderbaren Weise gebracht. Lasst es mich eben lesen, damit ihr wisst, dass Gott den Anfang mit einem Volke gemacht hat und auch das Ende mit dem Volke Israel machen wird. Aber dazwischen liegt die Zeit der Nationen. In dieser Zeit ruft Gott eine Braut für sich, für seinen Namen heraus. Und wir brauchen nicht neidisch zu sein auf Israel, denn die Braut kommt aus den Nationen. Das ist nun einmal so. Da gibt es Menschen, die haben einen tödlichen Hass auf Israel. Ihr könntet es nicht fassen, aber als ich in Jordanien und Ägypten predigte, ging es einigermaßen. Aber in Syrien, da gab's die große Katastrophe. Ich hatte in Damaskus gepredigt und es ging noch gut. Als ich dann in Aleppo predigte, da gab's die große Katastrophe. Ich war mir dessen gar nicht bewusst, dass ein tödlicher Hass auch unter den Gläubigen gegen Israel war. Und ich hatte in der Predigt nur erwähnt, dass sich die Verheißungen erfüllen, und dass Gott das Volk Israel sammelt. Wisst ihr, was mir da widerfahren ist? Auf der ganzen Erde ist das nicht geschehen. Ich musste meinen Koffer packen. Ich wurde nicht zum Bus gebracht, habe 300 Kilometer mit dem Bus fahren müssen. Abgeholt wurde ich in Damaskus mit hohen Ehren. Und dann wurde ich abgesandt. Und was ich da zu hören bekam über das Volk Israel, kann ich hier nicht wiederholen. Sie waren die größten Verbrecher, die größten Schänder, was man da alles vorgetragen hat. Und dann stellte ich nur eine Frage dem Bruder, der das Wort führte, eine Bibelschule geleitet hatte und andere belehrte. Ich sagte, Bruder, hast du keinen Respekt vor dem Worte Gottes? Und er sagt, ja, vor dem Worte, aber nicht vor dem dreckigen Volk Israel. Und ihr könnt euch ja vorstellen, was da alles so in mir vor sich ging. Ich spreche nicht über diese Dinge, aber man merkt es, dass es Gläubige gibt, in denen Hass ist. Ja, welche Art von Gläubigsein ist das denn? Wenn sogar geschrieben steht, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Und wenn jemand mir sagt, er respektiere Gottes Wort, dann soll er es doch respektieren. Denn im Worte steht vom Volke Israel. Der Herr sagt, mir verdorre die Rechte, wenn ich des Volkes Israels vergesse. Solange die Ordnungen bestehen, wird Israel bestehen bleiben. Gott gab die Verheißungen, am Ende der Tage werde ich sie zurückbringen in das Land ihrer Väter. Aus über 100 Ländern sind sie heimgekehrt. Gott segne Israel. Der Gott Israels segne Israel. Wer Israel segnet, wird von Gott gesegnet werden. Und wer es flucht, der wird verflucht werden. Aber ihr seht, was alles unter den sogenannten Gläubigen sein kann. Dank sei Gott für diese Tage, die wir hier gemeinsam vor dem Angesicht des Allmächtigen erleben durften. Und ich glaube, sagen zu können, dass keiner so sein wird, wie er vorher war. Keiner von uns wird so gehen, wie er gekommen ist. Etwas hat Gott in jedem Menschen getan. Das glaube ich. Ich habe doch die vielen Zeugnisse gehört. Die Tür ging doch nur auf und zu. Und würde ich heute hier fragen, wer von Gott gesegnet, wirklich bleibend gesegnet wurde, nicht nur ein wenig vorübergehende Salbung und Freude, sondern etwas Bleibendes, etwas Gründliches, eine neue Hingabe, ein neues auf den Altar legen Gottes, so dass wir mit ihm dieses Jahr 88 im Glauben, aber mit Gründlichkeit wie nie zuvor beginnen durften. Es kamen sogar Brüder der französischen Sprache zu mir und sagten, Bruder Frank, wir kommen ja seit Jahren hierher, aber so haben wir Bruder Russ und dann auch dich vorher nie predigen hören. Gott hat etwas Besonderes in diesen Tagen getan. Er hat eine Beschneidung am Herzen vorgenommen. Und mit den Dingen, mit denen wir uns durchgemogelt haben, lässt er uns nicht mehr durch. Er hat sich uns in den Weg gestellt und hat gesagt, stopp, halt, so geht es nicht weiter. Dank sei dem Herrn für die Entscheidungen, für die Tränen, die geflossen sind, für das, was wirklich bleibend durch das Wort, durch das Blut und den Geist Gottes gewirkt wurde. Worin unterscheiden wir uns von anderen, wenn es darum ginge, in die Hände zu klatschen? Ja, dann könnten wir es alle, aber das tut auch die gesamte charismatische Bewegung. Wenn es um Hüpfen, um Jauchzen, um Springen geht, ja, da stünden wir gewiss ganz hinten an. Aber Gott spricht durch den Propheten, ich werde einen Hunger in das Land senden, nicht einen Hunger nach Wasser und Brot, sondern einen Hunger, das Wort Gottes zu hören. Und das Wort Gottes ist ja vielseitig wirksam. Einerseits ist es unsere geistliche Speise, andererseits korrigiert es uns, dann belehrt es uns, dann lässt es uns den Heilsplan Gottes wissen. Im Worte Gottes haben wir alles. Aber was sagt unser Herr? Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Amen. Nicht nur sagen, das Wort ist kostbar und die Botschaft ist wunderbar und ist geistliche Speise. Wenn es deine und meine geistliche Speise geworden ist, lasst uns sagen, wie unser Herr sagte, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Dann wird das Wort lebendige Realität in deinem und meinem Leben. Dann haben wir auch gar keinen Drang mehr, andere um uns zu versammeln und ihnen da dies und das zu sagen. Dann haben wir nur ein einziges Verlangen. O Gott, komm du mit mir zum Ziel. Nimm meine Halsstarrigkeit, meinen Eigensinn und Eigenwillen und füge mich in deinen Endzeitplan hinein. Lass mich ein Teil dessen sein, was du jetzt tust. Aus 2. Chronik 15 lese ich Vers 7. Ihr aber seid stark und lasst eure Hände nicht erschlaffen, denn euer Tun wird belohnt werden. Es steht geschrieben, dass wir die erschlafften Hände und die müden Knie wieder stärken und aufrichten sollen. Und es steht weiter geschrieben, ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und ich glaube, das hat Gott in diesen Tagen getan. Er hat manchen glimmenden Docht neu zur Flamme werden lassen. Und wie geschah es? Weil Öl nachgegossen wurde. Wann glimmt der Docht? Wenn das Öl alle wird und nur noch im Docht selber ist. Die Oldtimer kennen ja noch die Zeit, wo man so schön den Docht hochgeschraubt hat. Ich kenne es zumindest noch ganz gut. Aber wenn das Öl mangelt, dann nützt auch kein Hochschrauben mehr. dann geht der Ofen aus. Aber Gott hat uns in diesen Tagen Gnade geschenkt. Im wahrsten Sinne des Wortes ist in Erfüllung gegangen. Versammle mir mein Volk, mit dem ich den Bund geschlossen habe. Gott hat einen Bund mit uns geschlossen. Wir sind das Volk des neuen Bundes. Und deshalb hören wir die Worte des Bundes. Was war in der Bundeslade? Das Wort des Herrn, das Wort Gottes. Es gibt jetzt noch Menschen, die behaupten, die Feuersäule komme immer in ihre Versammlung und sie sehen sie und fotografieren sie. Ich möchte darüber nicht urteilen, denn das steht uns nicht zu. Aber wenn ich die Geschichte des Volkes Israel betrachte, dann lese ich, dass die Wolken und Feuersäule in den Tagen Moses mit dem Volke Israel war und dass dann das für sie geoffenbarte Wort in die Bundeslade gelegt wurde und dass Männer Gottes die Bundeslade nahmen, an den Jordan gingen und Gott das Wasser teilte und das Volk gelangte in das Land der Verheißung. Ich glaube, dass Gott uns alles, was er offenbaren wollte, geoffenbart hat. Dem kann nichts mehr hinzugefügt werden. Es kann nur noch vertieft, noch mehr verklärt und die Zusammenhänge können uns noch klarer gezeigt werden. Aber dem, was Gott durch seinen Knecht und Propheten verkündigt und offenbart hat, kann nichts hinzugefügt werden. Ihr wisst ja, wie viele Deutungen der Schrift es gibt. Genauso viele Deutungen gibt es innerhalb der Botschaft. Und wenn mich jemand fragen würde, ja, welche Deutung ist nun die richtige? Dann ist die Antwort sehr leicht. Keine einzige. Es gibt keine richtige Deutung. Es gibt nur ein richtiges zurückgeführt werden in die Heilige Schrift und ein richtiges Erkennen des Sinnes und Zweckes der prophetischen Botschaft und des Dienstes seines Knechtes und Propheten, den Gott uns gesandt hat. Worum ging es? Um uns die biblischen Lehren, die Geheimnisse, den Heilsplan Gottes, die Endzeit, die Verheißungen, alles wurde auf den Leuchter gestellt. Und dafür sind wir dankbar. Jede Predigt, die er gehalten hat, war einer biblischen, irgendeiner Passage aus der Bibel zugrunde gelegt worden. Jede Predigt kam aus dem Worte und hat uns in das Wort wieder zurückgeführt. Wenn euch irgendjemand sagt, ihr braucht die Bibel nicht mehr zu lesen, weil ihr sie doch nicht versteht. Nur der Prophet verstand sie und er hat gepredigt. Und wenn man jetzt seine Predigten liest, dann ist das alles schon in Ordnung. da könnt ihr ganz getrost sagen, Satan, weiche hinter mich. Das Amen war nicht laut genug. Noch nicht. Vielleicht höre ich heute nicht so gut, aber ich weiß, wovon ich spreche. Leute haben mir schon gesagt, du bist doch zurückgeblieben. Du meinst, du kämst mit der Bibel durch. Ja, mit der Bibel komme ich durch. Mit der Bibel komme ich durch. Und du auch. Aber wie lesen wir die Bibel jetzt? Wir lesen die Bibel jetzt in dem Licht des geoffenbarten Wortes. Stimmt's? Wir lesen doch eine ganz neue Bibel. Und während wir die Bibel lesen, machen wir uns doch nicht eigene Gedanken, sondern in uns ist das gesamte Gedankengut Gottes, das in der gesamten Botschaft zu finden ist. Und wo immer wir die Bibel lesen, da kommt eine solche Fülle von göttlichem Gedankengut, dass alles sich bewegt und lebt und wir nur staunen und sagen, Herr, wie groß und wunderbar bist du. Niemand habe den Eindruck, als wollte ich den Dienst des größten Propheten in irgendeiner Weise schmälern. Das sei ferne, aber ich habe begriffen, worum es geht. Nicht um Menschenverherrlichung. Und es gibt viele Jünger William Branhams, die keine Wiedergeburt erlebt haben, die noch nicht einmal wissen, wo Gott wohnt, und die einfach sagen, wer die Botschaft glaubt, der kommt in die Herrlichkeit oder ist schon entrückt. Da gibt's ja so vieles. Wer die Botschaft glaubt, dann höret, was Johannes schreibt. Dies ist die Botschaft, die von Anfang an war und die wir euch verkündigen. Es gibt nur eine göttliche Botschaft und die finden wir im Alten und Neuen Testament. Ich wiederhole mich gern. Gott hat seinen Knecht und Propheten gesandt, denn das Wort geschieht zu dem Propheten. Wo wäre ein Priester, ein Gelehrter? Der hätte doch viel zu viel im Kopf. Mit dem hätte Gott seine liebe Mühe. Gott nahm einen Hillbilly, in Burksville, Kentucky geboren, in einem Holzschuppen zur Welt gekommen, wo der Wind und der Schnee durchgeweht sind. Aber am Tage seiner Geburt, ich glaube um 3 Uhr, wurde er geboren. Um 5 Uhr hing das Licht, die Feuersäule über dem Kinde und die Hebamme und die Mutter und alle, die drumherum waren, fragten sich, welch eine Bedeutung das habe. Propheten werden nicht gewählt, wie man es im Urchristentum tut. Propheten, ich meine in der Denomination, Propheten werden von Gott in diese Welt hineingeboren und sind es von Geburt an. Zumindest Propheten mit heilsgeschichtlichem Dienst. Es gibt ja auch Propheten in der Gemeinde, wie es Agabus war und einige andere in der Gemeinde gemäß Apostelgeschichte Kapitel 13. Hier steht ja geschrieben, in Antiochien wirkten damals in der dortigen Gemeinde folgende Propheten und Lehrer. Und dann werden die Männer aufgezählt. Es gibt Propheten, das sind Männer, die das prophetische Wort einfach durch Offenbarung so sehen, wie es die Propheten von heilsgeschichtlicher Bedeutung von Gott geoffenbart bekommen haben. Und ich habe das nicht aus Vermessenheit gesagt. Ich bin davon hundertprozentig überzeugt. Das, was wir verkündigen, könnte in Gegenwart aller Propheten und aller Apostel verkündigt werden. Es wird vor Gott bestehen, weil es das reine und absolute Wort Gottes ist. Nicht aus dem Zusammenhang gerissen oder auf irgendeine Richtung abgestimmt, sondern frei und offen dargelegt, wie der Herr es geoffenbart hat. Es ist die letzte Versammlung, die wir am Anfang dieses Jahres haben. Und ich möchte uns zu dem, was wir ja betrachtet haben, noch Römer Kapitel 12 lesen, mit der Bitte zu Gott und auch an uns alle gerichtet, dass wir dem nachkommen könnten, damit Gott sich verherrlichen kann. Römer Kapitel 12, so ermahne ich euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, bringt eure Leiber als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer dar, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wir wollen ja einen Gottesdienst haben, in dem sich Gott verherrlichen kann. Wir sollen unsere Leibe auf den Altar Gottes legen. Ihr Lieben, wenn Gott reden will, dann braucht er doch einen Mund. Wenn Gott jemandem Hände aufgelegt haben möchte, dann braucht er doch die Hände dazu. Wenn Gott dich irgendwo hinsenden will, dann braucht er doch deine Füße dazu. Er braucht dich ganz. Er braucht mich ganz. Und wir sollen uns ganz auf den Altar Gottes legen und ihm zur Verfügung stehen, mit Augen, mit Ohren, mit Mund, mit Füßen, mit Händen, so wie er uns geschaffen hat, sollen wir ihm zur Verfügung stehen. Sind wir dazu bereit?
Amen.
Wollen wir es Gott zutrauen, dass er es uns gelingen lässt? Was haben wir im Einleitungswort gehört? Mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit. Mit dem Munde bekennt man zur Seligkeit. Wir müssen das, was wir im Herzen glauben, mit unserem Munde aussprechen. Erst dann wird es göttliche Realität. Vorher geht's immer noch in der Schlangenlinie weiter und es klappt hinten und vorne nicht. Aber mit dem Augenblick, wo du das, was Gott uns in seinem Worte sagt, bejahst und in deinem Herzen glaubst, sprich es aus. Und der Teufel hat sein Anrecht an dir verloren. Das ist somit, ich könnte euch jetzt ja zu Markus Kapitel 11, 22, 23 nehmen. Da sagt der Herr, wenn ihr zu diesem Berge sprecht, hebe dich und versetze dich ins Meer. Nicht, wenn ihr fastet und betet. Das alles gehört dazu. Aber wir müssen das Wort Gottes, ja, wir haben es ja gehört, nahe ist dir das Wort in deinem Munde, dass du es aussprichst, das Wort vom Glauben. Halleluja! Einfach Ja sagen und dem Herrn zur Verfügung stehen. Gestaltet eure Lebensführung nicht nach der Weise dieser Weltzeit, sondern wandelt euch um durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr ein sicheres Urteil darüber gewinnt, welches der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wir sprechen so viel vom Willen Gottes und sagen, Herr, wir möchten deinen Willen tun. Hier wird's uns nun gesagt und gezeigt, wie wir dazu kommen können, um den Willen Gottes recht zu verstehen. Und ihr merkt hier die drei Worte im Zusammenhang mit dem Willen Gottes. Den guten, den wohlgefälligen und den vollkommenen Willen Gottes. Nicht den zugelassenen, sondern den guten, den Gott wohlgefälligen und dann schließlich den vollkommenen. Ein hohes Ziel und auf uns gestellt, müssten wir die Fittiche sinken lassen und sagen, Herr, wer soll da heranreichen? Wie soll's geschehen? Macht euch keine Sorge. Das Wort Gottes ist vollkommen. Und in dem vollkommenen Worte Gottes ist der gute, der wohlgefällige und der vollkommene Wille Gottes schon enthalten. Er braucht uns nur durch den Geist geoffenbart zu werden. Amen. So ist das. Gott, der Heilige und Vollkommene, Allgegenwärtige, Allwissende, hat uns in seinem Worte seinen guten, seinen wohlgefälligen und vollkommenen Willen geoffenbart. Und wir dürfen sagen, dass es keine Zeit auf Erden gegeben hat, in der das Wort Gottes von allen Seiten so beleuchtet wurde, ja nicht nur von allen Seiten, sondern vom Himmel her. Die Berufung war eine himmlische Berufung. Und Paulus sagte damals, ich bin der himmlischen Berufung nicht ungehorsam gegenüber gewesen, sondern habe mich aufgemacht. Es gibt eine himmlische Berufung und eine solche himmlische Berufung hatte Bruder Branham und Gott hat ihn gesandt. Und ich denke an das Wort im Hebräerbrief. Wenn diejenigen, zu denen Gott damals von der Erde her sprach, nicht entkommen sind, wie werden wir da entrinnen, wenn wir den ablehnen, der vom Himmel her mit uns redet? Ich glaube, dass Gott selber durch die Inspiration des Heiligen Geistes durch Bruder Branham gesprochen hat und uns zum Worte Gottes zurückgebracht hat. Wir brauchen von nun an weder seine Predigten noch die Heilige Schrift deuten. Aber eins benötigen wir alle, dieselbe Inspiration durch denselben Heiligen Geist, um in diesen göttlichen Gleichschritt hineinzukommen, damit wir wirklich vorwärts gehen können. Die anderen Verse von 3-8 könnt ihr ja lesen. Ich lese noch von Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet am Guten fest. Haben die auch da eine Zustimmung, dass es nach der reinen Verkündigung des Wortes zu einer reinen göttlichen Liebe in dem gereinigten Herzen der Gläubigen kommen könnte, dass auch wir sagen könnten, die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes hört nimmer auf. Menschliche Liebe, die hört auf, die gibt auf, die hält nicht durch. Aber die Liebe Gottes hört nimmer auf. Und deshalb dürfen wir wissen und nicht nur glauben, dass der Herr das angefangene Werk vollenden wird, denn es ist das Werk seiner göttlichen Liebe. Nur zwei Bibelstellen. Also hat Gott die Welt geliebt. Und die zweite, Epheser 1, aus Liebe hat er uns schon vor Grundlegung der Welt erwählt und zu Söhnen vorherbestimmt. Die Liebe Gottes hört nimmer auf. Da kann ich jetzt beinahe die Gedanken lesen. Irgendjemand denkt bei sich, es steht aber doch geschrieben, dass sein Name nicht aus dem Buch des Lebens gestrichen werden soll. Ihr habt's auch gelesen in dem Buch Die sieben Gemeindezeitalter. Lasst es mich euch deutlich sagen. Es ist wohl möglich, dass Menschen aus dem Buch des Lebens gestrichen werden. Aber es ist nicht möglich, dass sie aus dem Lebensbuch des geschlachteten Lammes gestrichen werden. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Im Buch des Lebens stehen alle Menschen, die an Christus gläubig geworden sind, und die Rechtfertigung erlebt haben, denn so steht's in der Heiligen Schrift. Aber im Lebensbuche des geschlachteten Lammes stehen nur die Namen der Brautgemeinde. Und da gibt's kein Rausstreichen. In Ewigkeit werden wir dort sein. Und da gebrauchte Bruder Brennen den Ausdruck Eternal Security. Ewige Sicherheit. Lasst keinen Gedanken in euch aufkommen. Vielleicht denkt jetzt sogar jemand, ja, der Judas, der stand ja auch im Buch des Lebens, denn der Herr sandte die 70 aus. Und auch da müsst ihr nämlich richtig lesen. Das hat der Herr nicht gesagt, als er die 12 aussandte, sondern als er die 70 aussandte. Freut euch nicht darüber, dass euch die Teufel untertan sind, sondern darüber, dass eure Namen im Buch, wie steht's dort, im Himmel angeschrieben. Danke, Bruder Bogomolitz. Ja, ein Mann, der die Bibel gut kennt. Wunderbar. Also, wer wurde ausgestrichen? Ein Mensch, der im Buch des Lebens stand, aber nicht im Buch des Lammes. Ihr könnt den Unterschied, ich könnte euch drei Bibelstellen auf Anhieb nennen. Und ich hoffe, dass ihr die Predigten Bruder Brennhems gut genug gelesen habt, um auch das zu wissen. Wer weiß den Unterschied? Natürlich, ihr alle. Natürlich. Die Braut, das Buch hat zwei Abschnitte. Ich kann euch zeigen, aus Offenbarung 20 von Vers 11, dass am Endgericht nach den 1000 Jahren die Bücher aufgetan werden und auch das Buch des Lebens. Und alle, die dann nicht im Buche des Lebens geschrieben sind, werden in den feurigen Pfuhl geworfen. Da war nicht das Lebensbuch des Lammes, sondern das Buch des Lebens. Ich lese es euch. Ich hatte es gar nicht vor, aber ehe ich mich versehe, bin ich in den lehrmäßigen Dingen drin. und weiß dann nicht, wie ich wieder herauskomme. Hier, Offenbarung 20, Vers 12. Und ich sah die Toten, die Großen wie die Kleinen, vor dem Throne stehen, und Bücher wurden aufgetan. Dann wurde noch ein anderes Buch aufgeschlagen, nämlich das Buch des Lebens. Ich gebe euch nur eine Bibelstelle, Offenbarung 13, und zeige euch, dass hier von dem Lebensbuche des geschlachteten Lammes die Rede ist. Andere könnt ihr ja selber suchen, sonst nehme ich euch den Mut und die Freudigkeit zum Bibellesen. Und ihr tut alle gut, wenn ihr darin liest. Offenbarung 13, Vers 8, sprechen von dem Antichristen. So werden ihn denn alle Bewohner der Erde anbeten, alle, deren Namen nicht im Lebensbuche des geschlachteten Lammes seit Grundlegung der Welt geschrieben stehen. Es mag Namen geben, die bei der Bekehrung eingetragen werden. Ich weiß darüber nicht Bescheid, weil ich ja im Ratskreise Gottes noch nicht gesessen habe. Aber es gibt Menschen, deren Namen sind vor Grundlegung der Welt in das Lebensbuch des geschlachteten Lammes geschrieben worden. Und das sind die, die Gott zuvor ersehen hat. Und das sind die, die die Verheißungen glauben. Das sind die, die Gott fürchten. Im Alten Testament waren es diejenigen, die auf den Messias gewartet haben. Im Neuen Testament sind es diejenigen, die auf das Kommen des Herrn warten. Wer in den vergangenen 2000 Jahren zu seiner Zeit nicht mit der Wiederkunft Jesu Christi gerechnet hat, wird nicht dabei sein. Würde es euch schockieren, wenn ich euch den Tag, den Monat und das Jahr angeben würde, das Martin Luther als den Tag der Wiederkunft Jesu Christi gesetzt hatte? Das geschieht nicht nur jetzt, das haben andere große Männer getan. Alle Männer, die von Gott begnadigt waren, haben mit der Wiederkunft Jesu Christi gerechnet. Und jetzt frage ich euch, stelle keine Falle, hoffe zumindest nicht. Haben sie sich geirrt? Bitte? Bitte? Sie haben sich nicht geirrt. Und ich lese euch auch dafür die Stelle, damit ihr wisst, dass nur diejenigen entrückt und beim Herrn sein werden, die sein Erscheinen lieb gehabt haben. Wenn sie seine Erscheinung nicht lieb gehabt und erwartet haben, hatten sie doch gar keine lebendige Hoffnung. Und hatten sie die lebendige Hoffnung, dann haben sie darauf gewartet. Irgendjemand sagte mir, auch ein Kritiker, Paulus hat sich auch geirrt. Denn er sagte, wir werden nicht alle entschlafen. Paulus hat sich nicht geirrt. All die Kritiker haben sich geirrt. Aber nicht die Männer Gottes. Das Wort aus 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 8. Fortan liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem Tage zuteilen wird. Jedoch nicht nur mir, sondern überhaupt allen, die sein Erscheinen lieb gehabt haben. Merkt ihr, worum es geht? Es gab zu allen Zeiten Kinder Gottes auf dieser Erde. Sie waren Fremdlinge, sie waren Pilger. Hier war nicht ihr Zuhause. Sie waren und sind Abrahams Samen. Und Abraham suchte eine Stadt, die die festen Grundmauern hat, deren Erbauer Gott ist. Wir suchen die gleiche Stadt. Und was schreibt Paulus im Galaterbrief, im 4. Kapitel? Das Jerusalem droben, das ist unsere Mutter. Habt ihr das schon gelesen? Es gibt ja Leute, die sprechen von einer Mutterkirche. Und dann gehen ihre Blicke so in Richtung Rom. Aber hier sagt uns die Heilige Schrift in Galater im 4. Kapitel, im 26. Vers, dass Jerusalem droben ist eine Freie und das ist unsere Mutter. Wenn man sagt, ach komm in den Mutterschoß der Kirche wieder zurück, dann sollen alle zurückgehen, die aus ihrem Schoße geboren wurden. Wer aus Gott geboren wurde, der kehrt zu Gott zurück. Amen. Preis sei dem lebendigen Amen. Gott. Das ist die reine Wahrheit. Amen. Uns verbindet es doch nicht nach dahin, sondern nach oben. Seid ihr dafür dankbar?
Amen.
Ich weiß nicht, ob wir schon voll begriffen haben, was Gott überhaupt an uns getan hat. Wenn wir das wirklich erkennen und sehen, was mit Auserwählung und Vorherbestimmung und vor Grundlegung der Welt dazu ausersehen worden sein, in das Bild des Sohnes Gottes umgestaltet zu werden, ihr Lieben, dann werden wir jedem Zweifel, der an uns nagen möchte, den Rücken kehren und dankbar werden. Wirklich dankbar werden für das große Vorrecht, dass wir nicht ein frisiertes, ein zurechtgemachtes Evangelium verkündigen, sondern wie geschrieben steht, ich sah einen Engel durch den Himmel fliegen, der allen Völkern, Sprachen und Nationen das ewig gültige Evangelium zu verkündigen hatte.
Amen.
Es ist ein ewig gültiges Evangelium.
Amen.
Und Paulus sagte, wer ein anderes Evangelium verkündigt, der sei. Seht ihr, Gott nimmt es ganz genau. Wie dankbar dürfen wir sein. Zurück zum Wort. Zurück zu der biblischen Belehrung. Zurück zu dem Fundament. Zurück zum Herrn. Allen Widerstand aufgebend. Zurück zum Herrn. Mit ihm vereinigt zu werden. Ein Leib und ein Geist. Mit ihm. Lasst uns noch schnell aus Römer 12 ein paar Verse weiterlesen. Vers 10. In der Bruderliebe zueinander seid voll Herzlichkeit. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Seid unverdrossen, wo es Eifer gilt. Seid freudig im Geist. Dem Herrn zu dienen bereit. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig im Leiden, beharrlich im Gebet. Wir merken, dass der Geist durch ein Hirtenherz gesprochen hat. Die Gemeinde des lebendigen Gottes wurde ermahnt. Und es fehlt wirklich nichts. Sagt mir, was Gott vergessen hat. Überhaupt nichts. Damals hat er diese Männer benutzt, um alles niederzuschreiben, sogar die Dinge, die sich jetzt vor unseren Augen erfüllen. Wir sehen es auch politisch. Wir sehen es wirtschaftlich. Wir sehen es auf religiösem Gebiet. Wenn man da die rapide Entwicklung beobachtet, dann genügt es schon, dass wir unsere Häupte emporheben, weil wir wissen, dass sich unsere Erlösung naht. Durch die Gnade Gottes lassen wir uns vom Zeitgeist und all den großen Erfolgen, von denen die Welt spricht und derer sie sich rühmt, nicht blenden. Es gab einen Mann Gottes, einen Paulus, der hat in 1. Thessalonicher 4 von Vers 13 bis zu Ende die Entrückung beschrieben, die Verwandlung und die Auferstehung der in Christo Entschlafenen. Und dann heißt es zum Schluss, so tröstet euch also untereinander mit diesen Worten. Und dann fährt er fort. Ihr wisst ja, die Kapiteleinteilung ist ja neueren Datums. Früher hat man ja nicht Kapitel eingeteilt gehabt. Es waren Rollen, auf denen geschrieben wurde. Heute haben wir die Kapitel. Und was schließt sich da an? Liebe Brüder, über die Zeiten und Fristen tut's nicht Not, dass ich euch schreibe. Aber lasst mich den Vers genau lesen, denn es ist wirklich am besten, wenn man die Heilige Schrift liest und nicht zitiert. Hier heißt es, was aber, Bruder Kupfer, 1. Thessalonicher 5 von Vers 1, was aber die Zeit und die Stunde betrifft, so bedürft ihr, liebe Brüder, darüber keine schriftlichen Belehrung. Ihr wisst ja selber genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, jetzt herrscht Friede und Sicherheit, dann überfällt sie das Verderben plötzlich wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden sicherlich nicht entrinnen.
Amen.
Frieden hier und Frieden da. Und was wird kommen? Das Verderben wird über die gottlose Welt urplötzlich hereinbrechen.
Amen.
Die Welt geht schwanger mit allerlei Dingen. Und dann kommt es zum Durchbruch. Und trotzdem haben wir hier einen herrlichen Trost im 4. Vers. Ihr aber, liebe Brüder, lebt nicht in der Finsternis, dass euch dieser Tag wie ein Dieb überraschen könnte. Seid ihr nicht froh darüber, dass wir mitten in aller Finsternis das Licht hell leuchten sehen dürfen? Petrus schrieb auch von dem Tag des Herrn, 2. Petrus, Kapitel 3, im 10. Vers lesen wir, kommen aber wird der Tag des Herrn wie ein Dieb, an ihm werden die Himmel mit Krachen zergehen, die Elemente aber in der Flammenglut sich auflösen und die Erde wird mit allen Menschen werken, die auf ihr sind, in Feuer aufgehen.
Amen.
Das ist Gottes heiliges Wort. Es kommt dahin, dass der große Friede ausgerufen wird und dass die großen Feierlichkeiten auf Erden eingeleitet werden. Man wird jubeln wie auf der Titanic und dann plötzlich wird die Kapelle spielen, näher, mein Gott, zu dir. Das Schiff ist schon angeschlagen. Die Stürme wehen, es hat bereits zu sinken begonnen. Ihr Lieben, wir sind all den Dingen nicht nur nahe, wir sehen sie vor unseren Augen erfüllt.
Amen.
Wenn Jesus, unser Herr, heute hier wäre, wie oft würde er sagen, heute ist diese Schrift vor euren Augen erfüllt.
Amen.
In manche Bereiche könnten wir noch hineingehen. Auch das, was mit dem Dollar geschieht und mit allem. Es muss so kommen. Und die Öki wird zur Leitwährung werden. Warum? Weil geschrieben steht, dass die Hure auf dem Tiere reitet. Und hier ist das Tier. Ach, darauf wollen wir gar nicht. Wie komme ich jetzt überhaupt darauf? Vergessen wir es. Unser Gott ist mit uns. Er wird nach dem Rechten sehen. Wir haben doch nichts zu verlieren. Mir tun all die Millionäre leid, die da so jammern. Früher jammerten die Armen, jetzt jammern die Reichen. Seit dem letzten schwarzen Montag, da dem 19. so und so vielten, jammern nun plötzlich auch die Reichen, weil sie Schaden erlitten haben. Was wird aber sein, wenn der große Jammer und das große Elend kommt? Was wird dann sein? Aber dann sind wir nicht mehr hier. Dank sei Gott.
Amen.
Ich schaue mir die Sache von oben an. Amen. 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 Ich bin nicht hier. Ich sehe mir das von oben an. Lob und Dank sei dem Herrn. Ich sag's nochmal. Welch eine Gnade. Merkt ihr jetzt, was Gnade bedeutet? Herr, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann lass mich deine Wege wissen. Lass mich deinen Plan wissen. Offenbare mir deinen Willen und schenke mir Gnade, ihn zu tun. Und er, der so gnädig war im Offenbaren all diese Dinge, hat er nur eine Hoffnung in uns geweckt, eine Erwartung, die immer größer und größer wird, einen Hunger und einen Durst, den wir kaum noch ertragen können, oder wird er ihn auch stillen? Er wird ihn stillen. Aber er wartet wohl noch darauf, dass der Hunger, das Verlangen noch größer wird, dass einfach jeder schreit: Herr, nimm die Schmach von deinem Volke und komm in unsere Mitte und bezeuge dich und bestätige dein Wort. Wie viele möchten, dass die Schmach von der Gemeinde des lebendigen Gottes genommen wird und dass der Herr sich bezeugt? Bruder Brenim sprach von dem dritten Zug, wo das gesprochene Wort in Tätigkeit sein wird. Ich glaube daran. Ich glaube von ganzem Herzen daran. Jesus Christus, unser Herr, hatte ja den Dienst des gesprochenen Wortes. Er sagte zu dem Aussätzigen: Ich will's, werde rein. Und er war rein. Er sagte zu dem Blinden: Sei sehend. Er war sehend. Er hat nicht die Nacht lang für einen Kranken gebetet. Nein, absolut nein. Er hat das Wort gesprochen. Er sprach zu dem Sturm: Lege dich. Zu den Wellen: Schweiget. Beides, war kusch in einem Augenblick. Er sprach und er sprach und er sprach. Er ist heute derselbe. Er wartet nur noch auf den Tag und die Stunde, wo wir durch den Geist als Gesamtgemeinde so eins werden mit ihm, dass er durch uns reden kann, wie er durch Bruder Brenim geredet hat. Nicht das Zeichen des Messias, das spreche ich jetzt nicht an, das war einmalig und das wird sich auch nicht wiederholen. Uns wird es genügen, wenn wir dem Blinden sagen können: Sei sehend. Ob wir ihm sagen, du kommst aus Budapest oder du kommst aus Oslo, das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass wir ihm sagen können: Sei sehend. Und dem Lahmen: Sei gehend. Und dem Krüppel: Sei geheilt. Das genügt mir. Ich will gar nicht viel wissen. Ich will nur eins wissen. Ich möchte Jesus gerne sehen. Und ehe ich diese Welt verlasse, möchte ich meinen Herrn als denselben gestern, heute und in Ewigkeit erleben. Wir wollen Jesus gerne sehen. Ist das Verlangen in euch? Nun, Dankeschön. Und Gott, ich wollte fast sagen, wird sich vielleicht auch noch bedanken. Aber ich habe jetzt eine Frage. Wie viele rechnen damit, dass Gott auch euch in den Leib gestellt und gebrauchen will? Ich bitte euch, danke für die Hände, aber ich bitte euch, seht von Einzelpersonen ab. Setzt euer Vertrauen nicht auf Bruder Frank, Bruder Russ und andere Brüder. rechne damit, dass Gott dir ganz persönlich und mit dir ganz persönlich auch diesen Reifeprozess geht. Und dass wir ja alle, nicht nur einer, alle uns auf den Altar legen, um den guten und wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gottes zu erkennen. Ja, wozu denn zu erkennen? Um ihn dann auch tun zu können. Was nützte uns, wenn wir den Willen Gottes erkennen würden und wir täten ihn nicht? In der Buchrolle steht über mich geschrieben, deinen Willen zu tun, bin ich gekommen, o Gott. Ihr könnt's im Psalm, ihr könnt's im Hebräerbrief nachlesen. Es gibt Verheißungen, eine unter ihnen lautet, die Werke, die ich getan habe, werdet auch ihr tun. Nicht Einzahl, du, Mehrzahl, ihr. Wer? Der Leib, die Gemeinde. Brüder, stellt euch Gott zur Verfügung. Sagt nicht, ich bin ein dürrer Baum, wie es im Propheten steht, sondern sagt, ich bin ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Und Gott hat uns erfrischt. Gott hat uns gesegnet. Gott hat uns in diesen Tagen einige Lektionen gegeben, von uns selber abzusehen und auch von anderen und auf den Herrn zu schauen, unseren Mund nicht mehr zu missbrauchen, sondern zu gebrauchen. Der Teufel missbraucht ihn, Gott gebraucht ihn. Mögen wir im Dienste Gottes erfunden werden, von Kopf zu Fuß, unser ganzes Leib, Hände, um zu segnen, den Mund, um das rechte Wort in rechter Weise zur rechten Zeit den Müden zu bringen. Ihr kennt doch alle die Schrift. Ohr, um nach jünger Weise zu hören. Augen, gesalbt, um zu sehen. Das alles will Gott tun. Er hat schon begonnen. Ich weiß, er hat begonnen. Und er wird fortfahren. Gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Und alles Volk, sage Amen zu Gott und seinem Wort. Amen. Es geschehe, wie Gott gesagt hat. Es wird geschehen, weil Gott es gesagt hat. Gedenkt des Wortes aus 2. Chronik. Dürfte ein Mensch dir widerstehen? Nein. Kein Mensch kann dir widerstehen. Was du dir vorgenommen hast, das führst du aus. Den Ratschluss der Schwätzer macht er zunichte. Den von seinen Propheten verkündigten Ratschluss verwirklicht er. Das ist unser Gott. Er ist der treue und der wahrhaftige Zeuge. Er bleibt treu, auch dann, wenn Momente in deinem Leben sind. Und das sind immer nur Momente. Vergesst das nicht. Es ist vielleicht ratsam, euch das noch mit auf den Weg zu geben. Es kann jedem Menschen passieren, dass er unaufmerksam war und dass Momente über ihn kommen, in denen er nicht die Prüfung bestanden hat. Das sind dann aber nicht Tage, Wochen oder Monate. Das sind dann nur Augenblicke. Und wir spüren, der Hohepriester ist nahe. Das Blut spricht für uns. Keiner braucht zu verzagen. Glaubet an Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Setzt eure Hoffnung ausschließlich auf die Gnade. Und wir lassen uns auch dann an seiner Gnade genügen, wenn der Teufel uns mit Fäusten schlägt. Ich hatte es eigentlich vor, noch über 2. Korinther 12 zu sprechen, aber dazu kommen wir gar nicht mehr. Paulus bat, dass der Teufel von ihm ablassen möge, und der Herr sprach, lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Sei du schwach in dir selber, aber stark in deinem Gott. sei ein Nichtskönner in dir selber, sei aber jemand, der alles vermag durch den, der mich stark gemacht hat, nämlich Christus. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. In dem zweiten Wort aus Chronik haben wir gelesen: Seid stark und mutig, denn euer Tun wird belohnt werden. Möge Gott uns allen Gnade schenken, im Glauben vorwärts zu gehen. Bruder Russ, komm und bete du mit uns.
Preis sei Gott. Freuer Gott,
ja, Herr.
Wir danken dir gemeinsam,
ja. Halleluja.
Für dein mächtiges Reden. Wir danken dir gemeinsam für dein Wort. Herr, unser Bitten ist aber jetzt in dieser Stunde, möge es nicht in unsere Ohren nur gedrungen sein, mögen unsere Herzen dadurch durchgedrungen sein von deinem Worte, von all den Wahrheiten, die du uns aus Gnaden geschenkt hast. Mögen es in unsere Herzen verbleiben,
ja,
o Herr.
Ja.
Mögen diese Stunden ein Gedenk sein.
Amen. Amen.
Treuer Herr, denn du hast in Wahrhaftigkeit mit deinem Volke geredet.
Amen. Amen.
Oh, welche Gnade ist es,
Amen,
die wir rühmen dürfen. Es ist deine Gnade,
Amen,
die uns
Amen
zuteil geworden ist.
Amen.
Die mir zuteil geworden ist,
Amen,
die uns allen zuteil geworden ist.
Mein,
wir beten dich an,
mein,
und bitten dich, Herr, noch einmal, möge es nicht nur in unsere Ohren gedrungen sein,
Herr,
und morgen schon wieder verhallen sein, sondern möge es in unsere Herzen bleiben, o Herr. Das ist mein Gebet, o Herr, und mein Verlangen aus der Tiefe meines Herzens. Herr, segne meine Brüder, segne alle, die sich am Taufen lassen, Herr. Segne dein gesamtes Volk, Herr. Herr, wir legen dir alles hin, auch die Fürbitten, Herr, die da krank sind, o treuer Gott. Wir bringen sie dir alle, Herr. Wir sind nicht imstande zu helfen, weil wir arm und elende Geschöpfe sind. Aber wir kommen zu dir, Herr, mit allem. Und sagen es dir, o Herr. Und du wirst helfen, Herr. Denn du bist ein helfender Gott. Du hast noch nie etwas versagt. O Herr, du hilfst den Deinen. Dank und Ehre und Preis sei deinem Namen. Herr, ich bitte dich, du wollest mit meinen Geschwistern sein, wenn sie jetzt von uns gehen. Und wollest uns zusammen in einer Liebe erhalten,
Amen,
in dem Band deiner Liebe,
oh,
treuer Gott.
Oh Gott.
Und mögen sie, Herr, alle Zeit für einander beten,
ja,
und füreinander da sein, wie wir es aus deinem Worte gehört haben. Möge unsere Vergebung,
Halleluja,
nicht nur äußerlich und scheinhaft gewesen sein, sondern in der Tat und in der Wahrheit geschehen sein, o Herr. Möge dein Wort und alles das ausgerichtet haben, wozu du es gesandt hast. Treuer Gott, wir möchten noch diese Worte auf dem Wege mitnehmen aus 1. Korinther, aus dem 16. Kapitel, Vers 13 und 14. Seid wachsam, stehet fest im Glauben, seid mannhaft, werdet stark, lasst alles bei euch in Liebe zugehen.
Amen.
Halleluja.
Amen.
Herr, wir danken dir,
Gott,
dass diese Worte geschrieben stehen. Mögen sie unsere Herzen durchdringen.
Halleluja.
Und alle anderen Worte, die wir gehört
Amen
haben,
Amen,
ist mein
Amen
Gebet
Amen
in Jesu Namen. Amen.